Hallo, hier ist der Equal Care Podcast, der dir alle zwei Wochen neue Impulse für deine gleichberechtigte und feministische Elternschaft liefert. Ich bin Hannah Drexler. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und systemische Beraterin und selbst Mama von drei Kindern. Zusammen mit meinem Mann lebe ich von Beginn unserer Elternschaft an ein 50-50-Modell. Das heißt, wir teilen uns Erwerbs-, Haus- und Care-Arbeit zu gleichen Teilen auf. Hier gibt es ganz konkrete Tipps für mehr Equal Care sowie neue Perspektiven auf Mutterschaft und Elternsein. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und dass ich heute wieder ein Interview mit dir teilen darf, das ich mit Paarcoachin Vera Fust geführt habe. Die Folge bietet sich auch sehr an, sie gemeinsam als Elternpaar zu hören, denn es geht um den Umgang mit Konflikten und Vorwürfen in der Paarbeziehung. Vera beobachtet häufig, und ich kenne das auch aus meinen Coachings, dass es schwer ist für Paare mit unterschiedlichen Bedürfnissen umzugehen, gerade wenn noch so die Dimension des Rollenbildes von Mutter und Vater hinzukommt und man einfach diese Perspektiven als sehr unterschiedlich erlebt und die Bedürfnisse, die aus diesen Perspektiven kommen. Und Vera und ich haben darüber gesprochen, wie wir diese Bedürfnisse hinter den Vorwürfen besser erkennen und kommunizieren können. Ich wünsche dir und euch viel Freude beim Zuhören und unserem Gespräch. Willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du heute da bist.
Danke, ich freue mich auch dabei zu sein.
Magst du einmal erzählen, mit wem und wie du so arbeitest?
Gerne. Ja, also ich bin Beziehungscoach und Expertin für Paardynamiken und arbeite im Coaching auch überwiegend mit Paaren direkt zusammen. Das heißt, zu dritt. Ich coache zwischendurch auch Einzelpersonen. Das sind dann entweder Einzelpersonen, die so zu mir kommen und sich ohne Partner, ohne Partnerin quasi den eigenen Themen widmen wollen. Oder manchmal kann es auch im Paarprozess Sinn machen, dass man mal eine Fokus-Session quasi zum Thema einer Person macht. Das heißt, das lässt sich durchaus auch ganz gut kombinieren.
Was sind so die Hauptanliegen deiner KlientInnen? Kann man das so sagen?
Definitiv. Also es ist eigentlich immer ganz interessant, weil die Anliegen oder die Themen sind natürlich individuell, je nach Paar, und gleichzeitig geht es übergreifend dann doch um ähnliche Herausforderungen oder Probleme. Und ja, also es ist manchmal ganz interessant auch zu sehen, wie das Thema am Anfang, zu Beginn von so einem Prozess noch gar nicht so richtig greifbar ist. Also dann kommen vielleicht Paare und sagen erstmal, sie wollen eben an der Beziehung arbeiten oder sie wollen die Kommunikation verbessern. Und das ist ja so ein Riesenfeld. Also da ist dann immer interessant, da nochmal tiefer reinzugehen im ersten Gespräch und genau zu verstehen, anhand einer konkreten Alltagssituation, worum geht es eigentlich im Kern? Und das können dann natürlich Alltagssituationen sein, die für sich erstmal ganz klein sind, aber damit verbunden sind ganz große Fragestellungen. Also wie wollen wir als Paar zusammenleben? Was ist überhaupt unsere Vision für die nächsten Jahre? Wollen wir, manchmal spielt die Kinderfrage eine Rolle. Wollen wir Kinder bekommen? Wollen wir keine Kinder bekommen? Wann ist der beste Zeitpunkt dafür? Würde unsere Beziehung dem standhalten, diese Herausforderungen? Also habe ich schon noch das Gefühl, dieses Thema legt schon noch mal sehr so den Fokus auf so grundsätzliche Fragen in der Beziehung. Und es ist natürlich ein super Zeitpunkt, sich dem dann auch zu widmen, weil natürlich, also da kannst du wahrscheinlich auch ganz viel dazu sagen, werden durch Kinder, wird die Beziehung noch mal anders herausgefordert. Mhm. Genau, also das würde ich so sagen, dass es vielleicht so überwiegend schon darum geht, die Beziehung zu stärken, dass da Zweifel mit verbunden sind, vielleicht auch aus alten Erfahrungen, Verletzungen entstanden sind, die so diese Unsicherheiten in die Beziehung tragen und die dann immer so ein bisschen mitschwingen. Und vielleicht passiert dann ein Konflikt und der löst dann gleich so die große Grundsatzfrage aus. Passen wir überhaupt zusammen? Ja, wird unsere Beziehung langfristig bestehen bleiben. So.
Mhm. Ja, du hast auch schon gesagt, du beschäftigst dich viel mit Paardynamiken, logischerweise. Und damit wollen wir uns heute ja auch ein bisschen beschäftigen. Und zwar denen, die oft hinter Vorwürfen und Konflikten stehen oder darüber aufgedeckt
werden können. Weil, auch das hast du schon gesagt, Beziehungen verändern sich, wenn Kinder da sind. Und genau, dieser Podcast wird ja viel von Eltern gehört. Und die haben oft ja wenig Zeit, ihre Beziehung wirklich zu pflegen. Ja, Energie in die Beziehung zu geben und darüber viele positive Erlebnisse vielleicht auch zu haben, ne, von denen man ja auch dann lange zehrt. Und also ne, die Zeit für diese positiv erlebte Paarzeit ist, glaube ich, einfach reduziert. Auch die Zeit für Konflikte ist irgendwie reduziert. Und gleichzeitig gibt es einfach viel Arbeit gemeinsam zu bewerkstelligen und sicherlich auch mehr so Alltagskonflikte und gerade eben um die Verteilung auch von Care-Arbeit. Wie können Paare gut miteinander im Gespräch sein oder bleiben über die Dinge, die sie so beschäftigen, ohne in diese Konfliktspirale, nenne ich es jetzt mal, oder so Vorwürfe zu verfallen?
Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Gerade weil ja auch so diese Vorwürfe gehen ja zurück auf Muster, die ich selbst so mitbringe, die vielleicht zurückreichen in meine Kindheit, in vielleicht Vorwürfe, die ich aktuell noch nicht aufgelöst habe gegenüber meinen Eltern, die sozusagen diese Beziehung dann so mitprägen und die ich dann irgendwie mit dem Partner dann so ausagiere. Also da auch einfach mal zu erkennen bei den Vorwürfen, vielleicht ich würde mal anfangen, diese Vorwürfe unter die Lupe zu nehmen. Also einfach mal wahrzunehmen, was ist eigentlich der Vorwurf, den ich gerade habe an meinen Partner und was steckt da dahinter? Also was ist, was wünsche ich mir denn eigentlich, wenn sozusagen dieser Wunsch versteckt ist hinter diesem Vorwurf? Welchen Wunsch kann ich gerade nicht so gut formulieren und deswegen verpacke ich den in einen Vorwurf, weil ich vielleicht so hilflos oder traurig oder enttäuscht bin oder auch zu lange gewartet habe, diesen Wunsch zu formulieren, dass es jetzt mit so einer Wucht rauskommt und dann gleich so eine, auch so ein, natürlich so ein Verletzungspotenzial hat bei einem Vorwurf. Ja, und dann vielleicht auch wirklich zu erkennen, okay, also ist das jetzt wirklich, hat der Vorwurf jetzt nur was mit meinem Partner zu tun oder kenne ich den schon länger? Kenne ich den aus alten Beziehungen? Kenne ich den aus der Beziehung zu meinen Eltern? Taucht der da vielleicht immer mal wieder auf? Und dann auch zu verstehen, okay, dann ist das vielleicht was tiefer Sitzendes, bei dem sich auch lohnt, nochmal genauer drauf zu gucken und einfach auch zu trennen, was davon ist jetzt mein Partner und die Beziehung und was sind irgendwie so alte Erfahrungen, die vielleicht da noch mitschwingen und noch nicht aufgearbeitet sind. Also damit würde ich, glaube ich, mal anfangen. Und weil ich glaube, es geht am Anfang darum, so ein bisschen Platz zu schaffen. Also die Vorwürfe lassen sich, glaube ich, schlecht verdrängen. Ne? Die sind irgendwie da und die brauchen dann eben auch vielleicht mal, die müssen dann auch mal rauskommen und an die Oberfläche kommen. Und ich glaube, da ist auch immer so ein bisschen die Frage, was ist der beste Moment dafür? Also vielleicht, wenn man im Gefühl des Vorwurfs selbst sehr stark drin ist, dann, wenn man das schafft, lieber rauszugehen und den irgendwie durch Sport sich abzureagieren oder aufzuschreiben, was einen gerade so nervt, sodass so diese ganze Wucht dann nicht mehr der Partner abbekommt, weil das meistens nicht produktiv ist. Also dann, gerade wenn Vorwürfe im Spiel sind, dann führt das ganz schnell dazu, dass man eben, was du ja auch mit Konfliktspirale genannt hast, dass man sich so im Kreis dreht und eigentlich beide damit beschäftigt sind, zu verteidigen, warum sie jetzt gerade eigentlich Recht haben oder warum das jetzt richtig ist und das falsch ist. Und in diesen Kategorien kommt man dann oftmals nicht weiter. Dann, wie gesagt, mit dem Wunsch anzuknüpfen. Also was wünsche ich mir eigentlich von meinem Partner oder was ist mein Bedürfnis dahinter, was ich gerade nicht so gut zum Ausdruck bringen kann und dafür Verantwortung zu nehmen, weil das ist sozusagen der eigene Teil der Arbeit, die Bedürfnisse schneller zu kommunizieren, sodass daraus kein Vorwurf entsteht.
Ja, dieses Beobachtende, was jeder wirklich selber tun sollte, finde ich auch wirklich einen wichtigen Punkt. Ne? Woher kenne ich das? Und das ist, glaube ich, zusätzlich relevant bei Eltern, die ja, also insbesondere die Mütter, glaube ich, bewusster als die Väter durch die strukturelle Benachteiligung, die sie dann oft das erste Mal so spüren, ne, womit sie dann in Kontakt kommen, eben mit eher so kollektiven Schmerzpunkten in Kontakt kommen. Also woher kenne ich das? Ist dann ganz schwer, glaube ich, auch zuzuordnen. Was ich ganz viel beobachte, dass Frauen wiederholt dieses Gefühl von zum Beispiel Ohnmacht, Alleinsein, also alleingelassen sein, kennen und sozusagen denken, das kommt aus der Beziehung, aber in Wahrheit ist das eben, ja, kommt es aus den Strukturen und aus diesem diffusen Kollektiv. Und da wird, glaube ich, auch wenig das wird so wenig thematisiert, dass wir eben Gefühle dieser kollektiven Erfahrung von Mutter und Vaterschaft haben können. Also und Männer haben das eben in Bezug auf die kollektive Prägung von Vaterschaft, ist ja auch, Väter sind ja eigentlich ein bisschen überflüssig, ne, und gar nicht, ja, Teil dieses Elternpaares so richtig. Das ist eben, ne, die patriarchale Prägung ist da eben die Mutter sehr dominant. Das führt, glaube ich, schon auch dazu, dass sie zum Beispiel manchmal sehr viel passiver sind, als sie sein wollen oder würden oder so. Also es ist wirklich, ne, das ist noch so eine weitere Ebene, glaube ich, die da in Beziehung so durchkommt, die halt vielen aber nicht bewusst ist. Und du sagst, genau, man braucht Abstand, man braucht ein bisschen, also sozusagen eine Pause, man sollte es beobachten. Was kann Paare denn auch noch zusätzlich dabei unterstützen, mit dieser unterschiedlichen Wahrnehmung umzugehen? Weil das ist ja immer ein Thema in Beziehungen, anzuerkennen, dass wir sehr unterschiedlich sind.
Ja, total. Also das, finde ich, macht es auch gleichzeitig so spannend und hält das Ganze auch lebendig. Also ich bin auch der festen Überzeugung, dass das sozusagen das, was auch für Reibung sorgt, sorgt auf eine positive Art für Spannung und hält natürlich auch irgendwie die Verbindung. Also eine Verbindung ist quasi auch da, auch wenn sie mit unangenehmen Gefühlen begleitet ist, auf beiden Seiten. Ja, also was ich immer, also das kann ich wirklich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich und mein Partner, wir ticken auch auf manchen eben sehr unterschiedlich und auch das sorgt immer wieder für Reibung. Auch das hat am Anfang zu vielen Konflikten geführt, bis ich auch an den Punkt kam. Ich glaube, er tatsächlich war viel schneller an dem Punkt. Also er hat viel weniger versucht, da, sage ich mal, mich mehr in seine Richtung zu ziehen. Das war eher ich, ne? Also ich glaube, bei Unterschieden denkt man dann schnell, mein Weg ist der richtige und du solltest sozusagen so, du solltest das doch so sehen oder so machen, wie ich denke, wie das richtig ist. Mhm. Und die Wahrheit ist halt, es gibt so viele unterschiedliche Wege, die richtig sein können und die für sich super funktionieren. Und das Schöne ist dann eigentlich zu realisieren, ist doch super, dass wir als Paar jetzt so viele Strategien an der Hand haben, die funktionieren können, weil wir so unterschiedlich sind, weil wir die Dinge so unterschiedlich angehen. Und ja, ich glaube, also auch da musste ich immer wieder erkennen, dass ich so schnell in dieses Muster reinrutsche, dass ich denke, ich wüsste, was das Beste ist. Ich wüsste, was das Beste für ihn ist oder für uns als Paar ist. Und da sich einfach dabei zu ertappen und zu merken, Moment, das ist eigentlich ganz schön überheblich, so zu denken und sich wieder zu öffnen und sozusagen da wieder auch so eine Demut zu entwickeln, dass man eben überhaupt nicht sozusagen weiß, was zu 100% funktioniert. Man hat eine Strategie, die funktioniert in bestimmten Situationen und in anderen Situationen funktioniert vielleicht die Strategie oder die Herangehensweise des Partners viel besser. Und da einfach so, ja, so eine Neugier beizubehalten und ein offenes Interesse, wirklich zu verstehen, okay, wie siehst du die Situation, wie würdest du das angehen und sich viel mehr so quasi zu nutzen als also Berater oder zwei Menschen, die da verschiedene Ressourcen und Perspektiven mitbringen, die total wertvoll sind, die am Ende wahrscheinlich zu einem viel besseren Ergebnis führen, als wenn ich das nur alleine angehe. Und ich glaube, da ist eben das ganz Wichtige, immer wieder sich dabei zu ertappen, wenn ich glaube, ich wüsste, wie es richtig geht.
Mhm. Weil, ja.
Also im Grunde können da beide eine sehr gute Antwort drauf haben. Und es geht vielleicht eher darum, zu wissen, in welcher Situation reagieren wir als Paar so und du übernimmst das Steuer und in welcher Situation übernehme ich das Steuer. Und ja, dann auch abzugeben.
Ja, und das erfordert ja auch überhaupt, das finde ich auch schön, weil es diese Teamhaltung irgendwie unterstreicht, also so eine wohlwollende Perspektive aufeinander einzunehmen, die geht ja dann bei Vorwürfen in der Regel verloren, ne? Oder wenn man so immer wieder sich in bestimmten Konflikten wiederfindet. Wenn Paare sich da wieder erkennen, dass sie das Gefühl haben, ja, verdammt, wir haben eigentlich immer wieder die gleichen Vorwürfe aneinander. Was würdest du dann empfehlen? Also einmal auch, um in der akuten Situation die Vorwürfe zu unterbrechen. Hast du da aus deiner Erfahrung, aus deinen Coachings, entwickelst du ja wahrscheinlich sehr individuelle Strategien mit den Paaren, aber hast du da so ein paar Beispiele, wie Paare das unterbrechen können, um dann, ne, dann brauchen wir ja nochmal im nächsten Schritt so, wie finden wir jetzt sozusagen von den Vorwürfen zu den Bedürfnissen dahinter?
Ja, also ich glaube, das ist wirklich die Königsdisziplin, ne? Also dass man in der Situation selbst, wenn man so emotional ist und aufgeladen ist, dann sich selbst dabei erwischt und dann sofort umschalten kann, das ist, glaube ich, das braucht einfach Zeit und das braucht Geduld. Und da darf man einfach geduldig mit sich selbst sein und mit der Beziehung und mit dem Partner und sich die Zeit geben zu lernen und das langsam quasi zu entwirren. Und ich finde, das ist schon mal einen Megasprung, wenn man es im Nachhinein erkennt. Also einfach in der Situation läuft es schief und im Nachhinein dann nochmal ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, mir ist aufgefallen, ich war da wieder voll in meinem Muster drin und ich hatte wieder diesen Vorwurf an dich, dass du faul bist und nie irgendwas tust. Und ich weiß, der hat eigentlich auch ganz viel mit damit zu tun, wie welches Bild ich über Männer habe oder ne, welches Bild ich aus vergangenen Beziehungen mitgenommen habe. Und das projiziere ich da immer wieder auf dich und das tut mir leid. Und es tut mir leid, dass ich das jetzt wieder nicht geschafft habe. Dann ist ja auf einmal schon ein Raum geschaffen, in dem sich das Paar ganz anders begegnen kann. Und wenn ich dann als Partnerin das so anerkenne, dann kann vielleicht im nächsten Schritt der Partner mich dann auch darauf hinweisen, wenn ich wieder diesen Vorwurf raushole. Und dann kann er vielleicht auch sagen, ja, ich merke, du hast wieder diesen Vorwurf an mich. Und das hilft dann vielleicht auch, dass ich dann da so ein bisschen raustreten kann. Aber wie gesagt, ich glaube, im ersten Schritt ist es einfach schon ein Riesenschritt, das im Nachhinein zu erkennen und darüber ins Gespräch zu gehen. Und dann verzeiht man sich ja sowas auch viel schneller. Also wenn man weiß, okay, wir können im Nachhinein darüber sprechen, was schiefgelaufen ist und was wir uns wieder in den Kopf geworfen haben und wir finden darüber wieder zueinander, dann entsteht auch ganz viel Nähe, die sozusagen ja diese Lücke oder diese Verletzungen, die dann in dem Konflikt entstanden sind, auch dann wieder ganz gut reparieren können. Also es geht da ja eigentlich bei diesen Vorwürfen und Konflikten auch immer wieder darum, das wieder gut zu machen oder das dann zu verstehen, dass die Beziehung nicht darunter leidet, dass die Beziehung das aushält, dass ja, dass wir sozusagen, dass wir auch so viel haben, aus dem wir schöpfen, sodass da nicht so eine Unsicherheit entsteht, die dann so an einem nagt und die langfristig einfach schädlich ist für die Beziehung. Ja, und dann denke ich so, der nächste Schritt ist dann sozusagen, sich in der Situation oder kurz nach dem Konflikt zu erwischen. Ja, also wenn man da angekommen ist, dann hat man echt richtig viel geschafft. Und ich glaube, da darf man sich einfach Zeit geben und das kann wahrscheinlich auch Jahre dauern. Also mich hat das auch Zeit gekostet und ja, da darf man einfach geduldig und liebevoll mit sich und dem anderen, einen liebevollen Blick auf sich und den anderen haben. Ja. Wir sind halt alle nur Menschen und wir haben unsere eigenen Geschichten und Verletzungen und ja, und die tragen wir halt so mit und das gehört irgendwie auch zu uns.
Ja, das geht mir wie dir. Und gleichzeitig, glaube ich, ist dieses Wort reparieren ist auch nochmal ganz wichtig. Also ich glaube, dass das auch viele unterschätzen oder sich dadurch Stress machen, weil sie Konflikte haben oder nicht so noch nicht den Weg daraus finden. Magst du zu dem Reparieren nochmal drei Sätze sagen?
Also ich merke immer, wie schön diese Momente sind, wenn man sich quasi für was entschuldigt. Also wenn man aufeinander zugeht und sich dafür entschuldigt, dass man was Blödes gesagt hat oder dass man die andere Person verletzt hat und das einfach anerkennt, dass es ein Fehler war und ja, und da so ein bisschen auch ja, sich irgendwie auch ein Stück weit ja so ein bisschen die Hosen runterlässt oder wie soll ich das gut formulieren? Also im Grunde die Größe hat, auch so in sozusagen in der eigenen Verletzlichkeit zu zeigen oder eben einfach zu sagen, ja, ich bin nicht perfekt. So, ich habe meine eigenen Fehler und ich habe meine Themen und die beherrschen mich in gewissen Momenten und dessen bin ich mir bewusst. Und dann entsteht, glaube ich, eine andere Gesprächsebene. Also wenn das möglich wird und dadurch entwickelt das Paar eine Strategie, diese Verletzungen, mit diesen Verletzungen umzugehen oder die auch, im ersten Schritt anzuerkennen und dann auch sich, also ich glaube, es ist schon ganz viel getan, wenn man sich dafür entschuldigt. Also wenn man anerkennt, dass man was Verletzendes gesagt hat, dass es einem leid tut. Und dann kann man ja auch fragen, was kann ich denn Gutes für dich tun? Gibt's irgendwas, was du dir, oder wie können wir in der Situation, wenn das wieder passiert, wie können wir denn dann damit umgehen? Oder was, wie könnte ich dann mit dir darüber sprechen? Also quasi dann auch schon eine Strategie entwickeln, wie wir beim nächsten Mal da vielleicht nicht so weit auseinander getrieben, uns getrieben fühlen durch diese Vorwürfe, sondern so trotzdem wie noch quasi im Konflikt sind, aber trotzdem noch so die Hände halten. Also vielleicht ist das auch ein schönes Bild. Also dass man dass man quasi auch direkt offen miteinander sprechen kann und es wird vielleicht auch mal lauter, aber wie bleibt da trotzdem so ein Kontakt? Wie wird trotzdem, bleibt im Konflikt klar, die Beziehung, ich glaube an uns, ich glaube an die Beziehung und ich spreche das jetzt an, weil ich weiß, wir kriegen das besser hin. Ja. Also das ist immer, glaube ich, auch eine Frage von Haltung. Mit welcher Haltung gehe ich in so einen Konflikt und was möchte ich da, was möchte ich, dass wir daraus lernen? Oder was möchte ich eigentlich, dass unsere Beziehung dadurch mitnimmt, gestärkt dadurch hervorgeht für die Zukunft? Also das ist, glaube ich, so das, was ich meine mit reparieren oder Strategie entwickeln für die Zukunft, dass man so diese Konflikte, vielleicht auch so einen Blick auf diese Konflikte hat.
Ja, als Lernmöglichkeit einfach, ne? Voneinander und übereinander.
Ja, und ich glaube auch irgendwie nochmal zu verstehen, es geht nicht darum, dass Konflikte gar nicht erst auftauchen. Konflikte sind immer da. Ja. Es gibt immer, wir sind unterschiedliche Menschen, wir werden Dinge immer unterschiedlich sehen und darüber werden wir immer wieder in Konflikt geraten. Und es ist eher darum geht, eben wie tragen wir diesen Konflikt aus, so dass wir nicht die Beziehung hinterfragen, so dass dadurch keine langfristige Distanz entsteht, die uns schadet. Ja. Und also was ich auch mal, es gibt ja diese Statistik von den Gottmans, die machen ja so ganz viel Forschung auch zu Paaren aus den USA sind die, glaube ich, und die hatten, glaube ich, veröffentlicht, dass 90% der Konflikte unlösbar sind. Also das ist quasi, das Ziel ist nie, dass keine Konflikte auftreten.
Ja.
Das Ziel ist eher, einen Umgang mit diesen Konflikten zu finden, sodass wir gestärkt daraus hervorgehen, sodass wir mehr, wie du sagst, mehr übereinander lernen, dass wir uns vielleicht näher kommen am Ende. Ja.
Gibt es denn so typische Kommunikationsfehler, nenne ich jetzt die mal, die Paare machen, die du beobachtest und wo du immer wieder denkst, ach ja, das kommt mir jetzt sehr bekannt vor. Und was sollten Paare eigentlich anstelle dessen tun?
Ja, das schließt so ein bisschen vielleicht daran an. Also ich denke, eine Sache, die eben schnell passiert ist, dass ich aus diesem Gedanken, dass ich die Lösung vielleicht schon kenne für meinen Partner, sage, mach doch das und das. Also es wäre doch viel besser, wenn du so tust. Was weiß ich, wenn wir jetzt mal beim Beispiel sind, kochen.
Ja.
Der Reis sollte immer auf Stufe 5 gekocht werden mit den und den Gewürzen. Und übrigens sollte der dann auch um die Uhrzeit fertig sein. So, also das heißt, wir versuchen so ein bisschen darum zu doktoren und der anderen Person zu sagen, wie sie quasi gewisse Dinge tun soll. Und eigentlich, das ist ein Kommunikationsfehler, wo ich dann in dem Sinne verschleiere durch diese Art der Kommunikation, worum es mir eigentlich geht. Also wenn wir auf der Kommunikationsebene nicht schaffen, eine Ebene tiefer zu gehen und darüber zu sprechen, welches dahinterliegende Bedürfnis wir eigentlich aussprechen wollen, dann besteht einfach ganz viel Gefahr, dass wir uns auf der oberen Ebene dass wir da immer wieder aneinander vorbeireden, weil wir eben nicht darüber sprechen, worum es eigentlich geht, worum es uns eigentlich geht, was brauche ich eigentlich von dir? Es geht eigentlich nicht um diesen Reis. Es geht darum, dass ich möchte, dass es rechtzeitig fertig wird, damit wir die Kinder pünktlich ins Bett bringen. Und danach möchte ich nämlich noch 2 Stunden Quality Time mit dir haben, weil darum geht's mir eigentlich. Also quasi sich immer zu fragen, vielleicht ist das eine ganz schöne Frage. Worum geht's mir eigentlich? Was wünsche ich mir eigentlich von meinem Partner? Eher auf der Ebene zu kommunizieren.
Mir fällt auch gerade einer ein, diese zu konkrete Vorstellung auf so einer Vorstellungsebene, weil ich mir selber schon sehr viele Gedanken über irgendwas gemacht habe, ist auch was ich einfach häufig beobachte, ne? Dass dann ist sehr um dieses Richtig und Falsch machen natürlich auch wieder auf der Ebene dahinter geht, aber weil die äußere Vorstellung von den Dingen so konkret ist, also wie irgendwas gemacht wird, und du hast recht, das ist eigentlich wie das Beispiel mit dem Reiskochen, das kann aber auch sowas sein, wie ich zum Beispiel Wertschätzung wahrnehme oder so, und dann warte ich immer darauf, dass es auf die eine Art und Weise ausgedrückt wird, auf die ich mir das so vorgestellt habe, merke eben nicht, dass es um die Wertschätzung geht und sehe die ganzen anderen Möglichkeiten oder anderen Momente, wo Wertschätzung ausgedrückt wird, gar nicht.
Ja.
Also das ist sicherlich auch was bestimmt gut ist, bei sich selber zu beobachten, ne? Wie konkret sind so die eigenen inneren Vorstellungen?
Ja, und ich glaube auch beim Thema Wertschätzung, was da natürlich auch oft reinspielt und das, wo wir dann vielleicht auch oft einen Fehler machen in der Kommunikation, ist, wir denken, also wir gehen davon aus, dass wir so Wertschätzung geben, wie wir sie gerne hätten. Also da spielen ja auch diese fünf Liebessprachen so ein bisschen rein. Wir lieben so, wie wir gerne selbst geliebt werden wollen. Und das ist eben manchmal ganz unterschiedlich. Und andersrum drückt unser Partner vielleicht seine Wertschätzung auf eine Art und Weise aus, für die wir aber in dem Moment so ein bisschen blind sind. Also da auch zu verstehen, dass sozusagen die Art, wie ich möchte, dass man mit mir spricht oder mit mir gewisse, ja, bei mir Dinge wertschätzt, dass das nicht unbedingt die Art ist, die für meinen Partner passt, wie er wertgeschätzt werden möchte, und sich da einfach auch zu öffnen oder sich darüber klar zu werden, dass da vielleicht ganz unterschiedliche Möglichkeiten der Wertschätzung auch bestehen und dafür empfänglich zu werden oder einfach auch klar zu kommunizieren, ich wünsche mir, dass du mir einmal in der Woche ein paar Blumen bringst, weil mir das eine Form von Wertschätzung gibt. Oder vielleicht ist es auch nur der Kaffee am Morgen, durch den ich mich total wertgeschätzt fühle und gesehen fühle von dir. Und es können manchmal so kleine Dinge sein, die so einen riesen Unterschied machen. Und da scheitert es einfach manchmal, wie du sagst, daran, dass darüber nicht gesprochen wird. Also dass ich einfach nicht konkret sage, was es für mich braucht, wodurch fühle ich mich geliebt.
Was auch eine Beobachtung bei den Paaren ist, also von mir ist, bei den Paaren, mit denen ich arbeite, das passt gut dazu, ist, dass Frauen sich eben oft mehr Wertschätzung wünschen. Macht Sinn, weil es ja viel um Care-Arbeit geht und die ist so unsichtbar, die wird eben wenig gewertschätzt von der Gesellschaft, von uns selbst, aber dann eben auch oft von den Partnern. Und Männer wünschen sich oft weniger Kritik. Und dann ist das so ein bisschen diese Moderationsleistung bei mir oft zu greifbar zu machen, dass das zwei getrennte Felder sind. Also dass sozusagen, ne, nicht weniger Kritik gleich Wertschätzung ist und dass das ja sozusagen verschiedene Fähigkeiten sind oder, wie soll man sagen, Beziehungsbereiche, würde ich sagen. Einmal zu gucken, wie gehen wir denn mit Kritik oder wie dürfen wir uns denn, also die Erlaubnis, dass wir uns gegenseitig Feedback geben dürfen, uns kritisieren dürfen, eben streiten, auseinandersetzen, diskutieren über irgendwas, was wir vielleicht verschieden sehen. Und dann gibt es einen anderen Bereich, in dem wir, oder so würde ich es so sehen, ne? Also sozusagen die Frage, wie leben wir denn hier miteinander Wertschätzung, wie spüren wir denn, dass wir uns wichtig sind? Über Wertschätzung haben wir jetzt ja gerade schon ein bisschen gesprochen. Wie ist das mit der Kritik oder der Kritikübefähigkeit? Ist das auch was du konkret mit Paaren übst? Und was sind da so, ja, deine Gedanken dazu? Oder wie können Paare da ihre Kritikfähigkeit trainieren?
Ja, also ich glaube, auch da hilft der Blick so ein bisschen in die Vergangenheit. Also zu verstehen, warum ist es oder was an der Kritik ist so verletzend oder so, was an dieser Kritik sorgt dafür, dass mein Partner dadurch so in Not gerät. Also das ist ja dann was die Identität des Partners wahrscheinlich berührt. Also zu verstehen, was ist sozusagen welche Stimme hört der Partner vielleicht hinter dieser Kritik, die er als sehr existenziell oder sehr böse wahrnimmt. Und dann verändert sich dadurch vielleicht auch mein Blick auf die Kritik. Also vielleicht kann ich die Kritik dann nochmal viel wohlwollender formulieren, weil ich eben weiß, dass das ein sensibles Thema ist für den Partner. Also ich denke, bei Kritik kommt ja, das hattest du vorhin auch angesprochen, kommt schnell so dieses, ich bin nicht gut genug, ich bin falsch. Also ich glaube, Menschen, die nicht gut mit Kritik umgehen können, die haben quasi Erfahrungen gemacht, dass sie nur geliebt werden, wenn sie besonders gut sind oder perfekt sind oder alles richtig machen. Und dann bedroht das einfach einen ganz wunden Punkt, diese Kritik. Und deswegen, glaube ich, geht es darum, das dann ganz, also auf eine sehr sensible Art so zu formulieren, dass eben der Partner das gut für sich verarbeiten kann und dass das eben nicht direkt diesen wunden Punkt trifft. Also wie, da würde ich wahrscheinlich sagen, wie kann, also mal den Partner fragen, wie kann ich das so formulieren, dass du nicht direkt denkst, du hast alles falsch gemacht. Wie kann ich so mit dir sprechen, dass du weißt, ich sage dir das, weil ich das Beste für uns will und ich liebe dich und das, das ist überhaupt nicht in Frage gestellt. Weil ich glaube, im Grunde ist es oftmals das, also dass auch Männer dann eben schnell einfach vielleicht nicht das Gefühl haben, nicht geliebt zu werden oder aufgrund ihrer Unvollkommenheit nicht die Liebe bekommen, die sie sich wünschen.
Ich hatte mir vorher so ein paar Dynamiken, die ich sozusagen so klassischerweise aus diesen Diskussionen um Care-Arbeit kenne, notiert. Und vielleicht schauen wir uns noch mal eine so klassische an, dachte ich gerade. Es kommt mir sehr plakativ vor, es ist sehr stereotyp, das muss bitte dazu gesagt werden. Aber gut, so ist es ja gerne in Beispielen. Ich habe das übertitelt mit die Managerin und der Mithelfer, in Anführungsstrich. Das ist eben, wäre jetzt die, ja, vielleicht eher konservative Verteilung von Erwerbs- und Care-Arbeit. Sie ist eben die klassische Haushalts- und Care-Arbeitsmanagerin und er ist der, der wahrscheinlich mehr Erwerbsarbeit übernimmt und passiver ist in Bezug auf die Care-Arbeit und einfach Haushalt und Kinder. Das heißt, sie übernimmt ziemlich viel der Verantwortung und Mental Load und er springt so ein bisschen drumherum und wartet auf Instruktion. Das ist eine Dynamik, die aber in dem Fall trotzdem immer wieder zu Konflikten führt, weil sie davon genervt ist, dass sie dieses ganze Mitdenken übernimmt oder übernehmen muss. Ja, das ist so bei diesem Typ, sag ich mal, bei diesem Typ zu sein, dann da entstehen die Vorwürfe oder ne, da entsteht vielleicht auch, oder auch Kritik eben, ne? Immer muss ich dir alles sagen oder so, er ist vielleicht auch der, der da eben fragen würde, du musst mir doch sagen oder wieso hast du mich nicht erinnert? Genau, und daraus entsteht in diesem Typus stehen da die Konflikte. Und ja, wir können uns das ja so ein bisschen vorstellen, was da passiert. Er wird also tendenziell aber eher defensiv dann, ne, und ist so, ja, aber, ne, der Klassiker irgendwie dann auch an der Stelle. Vermeidet vielleicht auch von sich aus, Themen sozusagen anzusprechen. Und sie ist dann eher diejenige, die das sozusagen thematisiert. Wenn dir dieses Paar gegenüber sitzen würde, sagen würde, dass es ihnen nicht gut geht gerade mit diesen Konflikten, wo würdest du anfangen, bei denen sozusagen hinter die Dynamik zu kommen?
Ja, also es gibt wahrscheinlich verschiedene Wege. Ich denke, also normalerweise ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, mit welcher Seite fängt man an? Mhm. Welche Seite guckt man zuerst? Guckt man erst auf die Seite des Mithelfers? Also oder sagen wir mal, wenn wir es jetzt mal negativ formulieren, weil das hilft immer, sich diese negativen Meinungen dann anzugucken, die Paare auch oder ne, die beide Partner übereinander haben. Mhm. Also sag ich mal, der unmündige...
Der passive, ja.
Ja, der passive, ja. Unmündige...
Und sie die kritische oder die meckernde.
Genau, und ja. Sie die... Mhm. Die Dominante, die alles immer besser weiß. Und dann ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Frage, wo liegt der größere Schmerz? Ich denke, es könnte in dem Sinn, in dem Beispiel wahrscheinlich sogar Sinn machen, sich erstmal ihre Seite anzugucken, also die der Managerin oder die der Partnerin, und mal zu gucken, woher kommt denn diese, also woher kommt diese Haltung, dass sie glaubt, sie müsste diese Rolle einnehmen? Weil die hat sich ja irgendwie geformt. Und da kommt wahrscheinlich das, was du wieder benennst mit kollektiven Überzeugungen, spielen natürlich eine Riesenrolle. Also einfach mangelnde Vorbilder. Vielleicht hat die Mutter es immer so gemacht und dadurch ist sie selbst eben in das gleiche Bild gerutscht. Und also quasi mangels Alternativen hat sich das dann so entwickelt, ohne dass sie das eigentlich wirklich wollte. Aber es ist eben schnell passiert, weil es eben dazu noch kommt, dass sie in dem Bereich auch Stärken hat, weil sie super gut organisieren kann, weil sie sehr strukturiert ist, weil ihr sofort Dinge auffallen und sie die dann eben schnell erledigt. Und dann eben aber auch zu erkennen, also bei dem ganzen Frust und der ganzen Hilflosigkeit oder vielleicht auch Erschöpfung, die sie spürt, Was hat es auch für Vorteile für Sie, in dieser Rolle zu sein? Nämlich ganz viel Gestaltungsspielraum. Also dadurch, dass sie die Managerin ist, hat sie natürlich die Zügel in der Hand und kann dann auch einfach dafür sorgen, dass die Dinge so gemacht werden, wie sie sich wohlfühlt, auch zu dem Zeitpunkt gemacht werden, der für sie passt. Mhm. Denn wenn sie aus dieser Rolle heraustritt, hätte sie natürlich viel, viel weniger Einfluss darüber, wie die Dinge gemacht werden und würde dann automatisch auch viel mehr abgeben und hätte, ja, und müsste dann sich auch damit arrangieren, dass es vielleicht dann eben nicht zu dem Zeitpunkt passiert oder unter den Bedingungen passiert, die sie gut kennt und mit denen sie sich am wohlsten fühlt. Der Weg darüber, welchen Vorteil habe ich, diese Rolle einzunehmen, das zu erkennen, das ist manchmal schmerzhaft, ist aber total befreiend, weil ich dadurch wieder in so ein Gefühl von, ach, das mache ich ja gar nicht mal nur aus der, also ich trete raus aus diesem mir geht's so schlecht, ich bemitleide mich ein Stück weit selbst und ich kann nichts tun. Also ich bin dem sozusagen ausgeliefert, trete ich dann heraus und verstehe, wie ich diese Rolle ganz aktiv einnehme und aus welchen Gründen und was das auch für viele Vorteile für mich bringt. Und das gibt mir dann wieder die Kraft und die Ermächtigung quasi neu zu wählen, welche Rolle ich in Zukunft einnehmen will.
Unbedingt, genau. Und das natürlich für beide.
Genau, also dann natürlich kann man bei ihm genauso gucken, was hat das für Vorteile, dass er immer in dieser Mithelferrolle ist und was hat das aber auch für Nachteile für ihn, also sich da immer so ein bisschen, sag ich mal, zweitrangig zu fühlen. Und genau, wie möchte er eigentlich, also dann ganz bewusst diese Rollen neu zu wählen und vielleicht sogar sich visuell irgendwo aufzuhängen, sodass man das wirklich so ein bisschen im Bewusstsein verankert. Wir treten jetzt ganz bewusst raus aus diesen Rollen, die uns sehr lange begleitet haben, aber die uns beiden nicht gut tun und versuchen da jetzt ein neues Bewusstsein für uns zu pflegen, eine neue Dynamik ganz aktiv zu gestalten, die uns eigentlich als Paar und als Familienteam viel besser tut.
Ja, voll gut. Ich finde es eine wunderbare Ermutigung, unser Gespräch für Paare bewusst zu wählen, also oder ihre Rollenverteilung bewusst zu gestalten und ihre Rolle in der Beziehung. Also wer sind wir und wer wollen wir denn eigentlich sein? Ne? Auch das, sich dafür einfach diesen Raum oder die Priorität zu nehmen. Und wenn Paare sich da Unterstützung holen wollen, können sie sich ja zum Beispiel an dich wenden. Magst du einmal sagen, wo man mehr zu dir und deiner Arbeit finden kann?
Gerne, gerne. Genau, also ich habe ein Instagram- und ein TikTok-Profil. Ihr findet mich dort unter Vera Fuest, Fuest. Coaching. Das wird Hanna bestimmt auch nochmal in den Show
Notes. Ich verlinke das in den Show Notes auf jeden Fall.
Und wenn ihr Fragen habt zu eurer Dynamik, dann schreibt mir einfach. Ich bin immer gerne auch im Austausch in persönlichen Nachrichten und genau, lasst uns da gerne einfach drüber sprechen. Und was ich noch anbiete als kostenlosen Service ist, ich habe einen 0-Euro-Beziehungstest entwickelt, der dir quasi direkt schon 3 Impulse mitgibt in Bezug darauf, wo du aktuell in deiner Beziehung stehst, was dir fehlt. Und wie du damit jetzt quasi, ja, was so die ersten Schritte sind, die du jetzt tun kannst, um da wieder mehr Nähe entstehen zu lassen, wieder mehr Schritte aufeinander zuzugehen, als Paar dich wieder neu zu finden. Und den könnt ihr euch herunterladen, entweder auch wahrscheinlich auch über den Link hier in den Shownotes. Ja. Ansonsten schreibt mir, dann schicke ich euch den Link zu.
Ich verlinke das. Liebe Vera, danke dir für deine Zeit und deine Impulse und bis bald.
Danke, es hat mich sehr gefreut. Danke für das Gespräch, Hanna.
Ja, ich hoffe, diese Folge war wieder voller Impulse für dich und euch und ihr könnt etwas daraus mitnehmen, was eure Beziehung vielleicht auch ein Stück weit beeinflussen und verändern kann. Etwas, was ihr ausprobieren könnt, einen Gedanken, einen Impuls. Wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du ihn gerne und regelmäßig hörst oder auch wenn du ihn zum ersten Mal gehört hast, dann freue ich mich sehr, wenn du ihm eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes schenkst und vielleicht nicht nur das, sondern auch noch eine kurze Rezension schreibst. Das ist einfach enorm wichtig, damit weitere Eltern diesen Podcast finden können. Teil ihn auch sehr gern mit anderen Eltern, die du kennst. Und oder komme sehr gerne in die Feminist Motherhood Community. Das kannst du machen, wenn du diesen Podcast gerne hörst und eine Frau bist. Das ist im Grunde die Community zum Podcast. Da sind lauter Frauen, im Moment ungefähr 150, die sich für die Themen rund um den Podcast interessieren. Wir haben da Gruppen zu allen möglichen Themenfeldern rund um Equal Care und
feministische Mutterschaft. Und anlässlich des Weltfrauentages Ende dieser Woche kannst du 44 statt 14 Tage kostenlos in die Community schnuppern. Wenn du mehr dazu wissen willst, trag dich in meinen Newsletter ein, dann bekommst du alle Infos. 44 Tage, weil der Gender Care Gap aktuell 44,3% beträgt. Ja, mit dieser ernüchternden Info überlasse ich dich in deinen Tag oder deinen Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Sende dir viele liebe Grüße, danke dir für allen Support, den du diesem Podcast gibst. Und ja, freue mich, wenn du wieder reinhörst in der neuen Folge in 2 Wochen. Liebe Grüße.